Ich will in diesen Tagen Fortsetzung machen mit dem Hebräerbrief. Das vorige Mal sind wir, glaube ich, bis zum Ende von Kapitel 7 gekommen. Lassen Sie mich also zuerst kurz wiederholen, worum es sich in den ersten 7 Kapiteln handelt. Und dann wollen wir fortfahren mit Kapitel 8, Vers 1. Das Thema des Hebräerbriefes könnte lauten, vom Treubleiben. Das heißt, es liegt dem Autor, dem Schreiber daran, dass man Gott die Treue hält. Das war bei diesen Christen nicht selbstverständlich. Sie waren schwer angefochten. Der Schreiber selbst war wohl im Gefängnis gewesen. Er ist dankbar, dass sie mit ihm Mitleid hatten, dass sie sich seiner angenommen hatten, aber jetzt, wo vielleicht schwerere Verfolgung ihnen droht, ist die Gefahr, dass sie doch schwach werden im Glauben. Und dazu kommt, dass sie zum alttestamentlichen Gottes zurückschielen. Es scheint, als ob Jesus für sie nicht mehr so viel Bedeutung hatte als am Anfang ihres Glaubenslebens. Das ist eine große Gefahr. Die Gefahr besteht darin, dass unsere Sinne nicht angesprochen werden. Wir möchten gern Gott erleben. Und der Grund, weshalb unsere Schwester, die im Krankenhaus liegt, weshalb sie so stark angefochten ist, ist der, dass sie keine Zeichen im Bereich ihres Erlebens, ihrer Sinne erlebt. Sie betet vielleicht, Herr, nimm mir die Schmerzen, und es geschieht nichts. Mit anderen Worten, es ist kein Zeichen, dass Gott da ist. Es ist kein merkliches Zeichen da, dass Gott überhaupt irgendein Interesse an ihr hat, nicht wahr? So erleben Sie das doch auch. Gott erhört nicht immer so, wie wir es wollen. Gott steht uns nicht so zur Verfügung, dass unser Wille durchgesetzt wird in unserem Leben. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, in einer Zeit, wo wir fast alles kriegen können, was wir wollen. Wir meinen, Gott müsste das auch so machen. Gott müsste alle unsere Wünsche stillen. Das Christentum ist nicht eine sinnliche Religion. Da geht es nicht in erster Linie um Erleben, auch nicht beim Singen. Der erste Grund, weshalb wir singen, ist nicht, damit wir etwas davon haben. Nicht, damit wir Freude haben, sondern damit Gott verherrlicht wird. Der erste Grund, weshalb wir beten, ist nicht, damit wir Gottes Gegenwart spüren, sondern damit Gott etwas davon hat. Gott ist nicht in erster Linie für uns da, wir sind für ihn da. Das will uns nicht so richtig durch den Kopf. Das war das Problem dieser Empfänger dieses Briefes. Der alte Gottesdienst, der hatte sinnliche Aspekte. Da waren Kerzen oder Lampenleuchter, ein siebenfacher Leuchter. Da gab es etwas zu schmecken, Brot. Da gab es Gewänder, schöne Gewänder. Da gab es Riten. Da gab es etwas zu sehen und zu erleben. Da gab es ein sichtbares Gotteshaus. Und so möchte man das heute auch haben. Der eine, der will das so haben, der andere, der will das so haben. Die Geschmäcker sind sehr verschieden. Das Gemeinsame ist, auf der ganzen Skala, dass man etwas im Bereich der 5 Sinne erleben will. Jetzt stellen Sie sich einmal eine Religion vor, wo Sie nichts sehen, keinen Weihrauch riechen, nichts schmecken, nichts fühlen, nichts hören. Ist das Religion? Jetzt merken Sie vielleicht, wie sehr es auf das Denken drauf ankommt. Gott hat das Denken angesprochen und wir haben eine Religion der Schrift, der Verkündigung. Wir hören schon, aber wir hören Wort Gottes. Wir erleben schon, wir reden und wir singen und so weiter. Das schon. Aber wir hören nichts von Gott. Wir können seine Stimme nicht hören. Wir können ihn nicht riechen. Jener Charismatiker in Jerusalem meinte, er wüsste schon, wie der Heilige Geist riechen würde. Er hatte schon einen Sinn dafür. Hatte sich alles ausgerechnet. So ist das nicht. Wir müssen bereit sein, mit Wahrheit zu leben und diese Wahrheit im Gedächtnis zu halten. Das Gedächtnis ist in der Religion äußerst wichtig. Wenn wir vergessen, dann sind wir verloren. Wir müssen hören, vernehmen, Informationen vernehmen und von diesen Informationen leben wir. Wir müssen wissen, dass wenn Gott sagt, ich habe meinen Sohn gesandt, wir sehen aber keinen Sohn, wir sehen keinen Jesus. Wenn Gott sagt, er sei gestorben und sei von den Toten auferweckt und niemand von uns erlebt das, dass jemand auferweckt wird. Niemand von uns erlebt, dass jemand von den Toten zurückkehrt, also gibt's das nicht. Wenn wir meinen, mehr zu wissen denn Gott, wir nehmen das nicht an, obwohl Gott sich äußerst genau und oft bezeugt hat und obwohl diese Zeugnisse, unsere Heilige Schrift, wissenschaftlich sehr gut bezeugt ist, man möchte fast sagen tausendmal besser, als irgendeine andere Schrift aus jener entsprechenden Zeit. Es gibt bei weitem nicht so viel, so gute Bezeugnisse oder so gute wissenschaftliche Belege für altes Schrifttum wie für die Heilige Schrift. Der Wissenschaftler, der glaubt, was er aus der alten Zeit liest. Was die Römer geschrieben haben, Tacitus, was die Griechen geschrieben haben, Herodot zum Beispiel, das glaubt man. Man vergleicht einige Schriften und sagt man, ja, das genügt. Kürzlich sah ich einen Teil eines Films, ich hatte nicht die Zeit, alles zu hören und zu sehen. Ausgrabungen aus Südamerika, aus Peru. Da sieht man einiges aus Gräbern dort und sagt, ja, so war es. Man glaubt dem. Ausgrabungen, Geschichte und so weiter belegen die Zeugnisse der Heiligen Schrift. Und wir haben eigentlich keinen Grund, auch wenn wir das nicht immer so erleben, wir haben keinen Grund, das anzuzweifeln. Und wenn jetzt Gott sagt, dass er seinen Sohn geschickt hat und dieser für uns gestorben ist und er ist wieder auferstanden und dass er heute lebt und dass wenn wir wirklich an ihn glauben, dann vergibt er uns alle unsere Schuld, dann dürfen wir ihm das glauben. Und jetzt ist etwas Interessantes, jetzt erlebt man doch etwas. Und dieses Erleben ist etwas, das alle Christen immer wieder vergleichen können. Und das ist ein entlastetes Gewissen. Das Gewissen wird tatsächlich entlastet, wenn man zu Jesus Christus findet. Und das erleben alle, die diesen Schritt zu Jesus Christus tun. Davon legt der Hebräerschreiber Zeugnis an. Wir müssen aber nicht vergessen, dass dieses Erlebnis nicht so eingreifend ist und nur so einschneidend ist, wie man das gern haben möchte. Es ist schon ein sehr wichtiges Erlebnis, aber es ist nicht alles. Und dann überschwemmt oder übertönt der Alltag sehr oft dieses Erlebnis und wir vergessen die Grundlagen, die Zeugnisse, das Wort Gottes, das davon spricht. Und so müssen wir wieder vom Wort leben, von der Erinnerung oder von neuem Lesen und so weiter. Und wenn wir so zusammenkommen, ich kann Ihnen keine Wunder zeigen. Ich kann Ihnen nichts geben, das Sie sehen können vom Jenseits. Ich kann Sie nicht Gott hören lassen. Ich kann Sie nicht Gott fühlen lassen. Erwarten Sie nicht, dass Sie seine Gegenwart hier heute Abend spüren. Was ich hier heute Abend sage, ist Wort Gottes und dafür haben Sie Ohren, dass Sie das hören. Das Ohr empfängt diese Vokabeln und Sie gehen in Ihr Hirn hinein. Und dort ist der Heilige Geist am Werk, um Sie zu erleuchten und Ihnen zu zeigen, dass es wirklich so ist und Ihnen zu helfen, das anzunehmen. Aber das ist alles im Kopf. Im Innern des Menschen. Das ist nicht ein äußerer Gottesdienst. Deshalb sind Gottesdienste von wahren, bibelgläubigen Christen für Leute, die das Sinnliche wünschen, furchtbar langweilig. Furchtbar langweilig. Aber für die, die Gott geschmeckt haben im Innern, für die, die wirklich selbst erlebt haben in ihrem Leben, den Sieg über die Sünde, das entlastete Gewissen, die können die Wahrhaftigkeit dieser Aussagen bezeugen. Und für die schmeckt Gottes Wort. Und wenn sie es zu Hause lesen, dann haben sie echte Freude daran. Und das ist schon erleben. Und sie dürfen echte Freude haben heute Abend am Wort Gottes. Ich hoffe, sie haben es. Es gibt ein Erleben, das auf geistiger Ebene ist, nicht auf sinnlicher Ebene. Da schon. Sie lesen ein Buch und sie beginnen zu lachen. Witze. Und es ging durch den Kopf. Und die Gedanken haben Gefühle ausgelöst. So ja, ihre Reaktion ist Gefühl. Und wenn Sie Gottes Wort lesen und von ganzem Herzen schmecken, zugreifen, dann will man auch oft lachen. Spurgeon, der bekannte Verkündiger des Evangeliums in London im vorigen Jahrhundert, war in Urlaub, war wohl krank gewesen und ging dann in den Süden Frankreich. Seine Frau war wohl auch krank, aber die blieb zu Hause. Die konnte nicht einmal wohl weg. Und er nahm sich Zeit, alleine zu sein. Ein Mann, der die Arbeit von Spurgeon sehr stark unterstützt hat und versprochen hatte, Zeit seines Lebens, ihn geldlich, finanziell zu unterstützen, war irritiert durch die Haltung von Spurgeon in irgendeiner Glaubensfrage und hatte ihm geschrieben, während er in Frankreich war, der Brief kam in London bei der Frau an, sagte, dass er seine finanzielle Unterstützung kündigen würde. Das war eine echte Probe für die Spurgeons. Denn sie haben das Werk des Herrn, das College, das heißt das Predigerseminar, das Spurgeon gegründet hatte, in diese Sache hatten sie fast all ihr Geld hineingelegt. Sie lebten sehr, sehr sparsam, weil sie sehr viel Geld für die Sache des Herrn weitergaben. Das war also eine echte Probe. Und Frau Spurgeon nahm diesen Brief und tat, was Hiskia einmal tat mit dem Brief von Sanheris. Ja. der Israel bedrohte. Sie nahm den Brief, legte ihn vor den Herrn gleichsam und betete darüber. Zeigte dem Herrn gleichsam den Brief und wurde stille darüber. Und der Herr erinnerte sie an seine Verheißung, und als sie vor Gott ruhig wurde über seinem Wort, dann fing sie an zu lachen. Echt. Sie wurde so ruhig und so fröhlich über die Treue Gottes, dass er sie jetzt nicht im Stich lassen würde. Sie fing einfach an zu lachen. Und das schrieb sie ihrem Mann, schickte ihm aber auch den Brief, sagte ihm aber, was sie erlebt hatte. Er schrieb, glaube ich, ein Telegramm, bevor er schrieb, damit sie seine Haltung mitkriege. Sagte, ich lache mit dir. Die hebräischen Christen waren also in der Anfechtung, weil sie nichts sehen konnten, trotz ihrer Schwierigkeiten, keine äußerlichen Beweise hatten, drohten sie also im Glauben, im Vertrauen schwach zu werden. Das zeigt, dass das Vertrauen in der Zusage, in der Offenbarung, im Wort Gottes gegründet sein muss. Und ich habe das einfach im Vertrauen anzunehmen. Und das Vertrauen darf nicht im Äußeren ruhen, in äußerlichen Beweisen. Der Hebräerschreiber zeigt also, dass es sehr wichtig ist, Jesus Christus treu zu bleiben, und dann holt er sehr viele Belege aus dem Alten Testament hervor, aus dem Teil des Wortes Gottes, zu dem sie schon Vertrauen hatten, und zeigt, dass gerade dort, wo von diesem sinnlichen Gottes, zu der Zeit, als der sinnliche Gottesdienst da war, mit dem Tempel und den Priestern und den Opfern und so weiter, da war ja sehr viel drum und dran, dass gerade jenes Wort Gottes von einem wichtigeren Teil des Handelns Gottes gesprochen hätte und dass alles das Sinnliche das Umgekehrte war von dem, was man meinte, dass es sei. Es sei nicht das Reale, es sei der Schatten. Merkwürdig, nicht wahr? Das Sichtbare sei der Schatten, das Unsichtbare sei die Realität. Aber, sagt der Schreiber, nur vorübergehend. Denn eines Tages werden wir sehen, deshalb spricht er von einer Hoffnung. Im Alten Testament hat Gott sich sichtbar bezeugt. Menschen haben ihn gesehen, Menschen haben seine Boten gesehen, himmlische Bewohner. Sie haben seine Wunder gesehen. Gott hat mit einem sichtbaren Gottesdienst ein Volk unter vielen Völkern erzogen. Das war die Kindheitszeit der Menschheit. Gott hat sich viel Zeit genommen, um wirklich in die Sichtbarkeit und die Hörbarkeit hineinzureden, zu handeln. Israel war also fest davon überzeugt, dass es einen echten Gott gab. Mit Jesus Christus wird Gott wirklich sichtbar. Wir haben ihn gesehen, sagen sie. Wir haben ihn gehört, wir haben ihn betastet, gefühlt, beschaut, betrachtet. Man hat ihn auferstanden gesehen, als einen Auferstandenen. Aber dann war er weg. Und seitdem war es etwas schwierig. Seitdem mussten die Sinne Beweise des Jenseits entbehren. Und in dieser Zeit leben wir. Und wir leben in der Hoffnung, dass wir eines Tages sehen werden, spüren werden. Was wir riechen werden, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen und hören und betasten, und es wird echte Realität sein. Das ist aber Hoffnung. Inzwischen sind wir wirklich gefordert. Unser Glaube, unser Vertrauen ist gefordert. Und deshalb solche Briefe wie der Hebräerbrief. Nebst ihm der Jakobusbrief, der dasselbe zum Thema hat. Es geht um das Treubleiben in den Anfechtungen, die uns so real sind. Die greifen unsere Sinne schon an. Das sind echte Schmerzen, die man hat. Das sind echte Sorgen, die man da hat. Aber dann sollen wir schauen, unser Glaubensauge soll durch den Schleier hindurchgehen ins Jenseits und wissen, dort ist mein hoher Priester. Der Hebräerbrief will also helfen, Jesus Christus treu zu bleiben. Und er gibt Gründe dafür an, warum man treu sein sollte. Er erzählt sehr viel über Jesus und sagt, weil wir im Sohne Gottes einen so erhabenen Mittler haben, deshalb sollten wir treu sein. Nun ist das nicht sehr modern. Die Sache mit einem Mittler ist einerseits modern und einerseits nicht. Viele Menschen, oder es gibt, wir haben zwei Gruppen von Menschen in dieser Hinsicht. Es gibt Menschen, die meinen, sie bräuchten keinen Mittler zwischen ihnen und Gott. Sie würden es sich schon leisten, ganz persönlich ihm zu begegnen. Und andere meinen, man braucht schon einen Mittler, aber dann wollen sie gleich einen Sichtbaren haben, der ihnen gleichsam zuspricht, die Sündenvergebung und so weiter und so weiter. Das sind die zwei Extremen. Die einen meinen, man braucht keinen Jesus. Wozu? Gott ja, aber wozu Jesus? Das Problem ist, dass wir Heiden sind. Wir leben nicht im Raume des Volkes, das Gott erzogen hatte, zum rechten Dienst Gottes, zum rechten Gottesdienst. In diesem Volk hatte Gott es äußerst klar gemacht, dass der Mensch, so wie er ist, nicht in die Gegenwart Gottes kommen darf. Gott tötet ihn nicht, er könnte das tun. Aber er tut es nicht. Er will ihn nicht töten. Er liebt ihn. Der Mensch ist in seinem Bilde geschaffen. Er will seine Gemeinschaft. Dafür hat er ihn geschaffen. Er brauchte nicht seine Gemeinschaft. Aber er hat ihn dennoch zu der Gemeinschaft mit ihm selbst geschaffen. Aber da kam doch die Sünde und die Schuld zwischen Mensch und Gott. Und seitdem ist das anders. Seitdem ist der Mensch von der Gegenwart Gottes verstoßen. Wir leben nicht mehr im Garten Eden. So gern man auch diesen Garten wieder kultivieren möchte, um sich haben möchte. Zurück zum Garten ist das Thema seit einigen Jahren. Bei vielen Menschen. Aber wir bekommen alles andere als Garten. Wir sind nicht mehr imstande, einen Garten zu haben und ihn zu pflegen. Wir vergiften ihn und wir verzanken uns in diesem Garten. Der Garten Eden ist nicht mehr da, ist nicht mehr zu finden. Der sprach von der Gegenwart Gottes und wir sind von der Gegenwart Gottes verstoßen. Aber es dauerte nicht allzu lange, da hat Gott einen Mann erwählt und aus ihm ein Volk entstehen lassen, das er erzogen hat zu rechten Gottesdiensten. Er hat gesagt, so ist das bei mir. Wenn jemand in meine Gegenwart kommen will, dann braucht es Mittler. Das hat er auf vielfältige Art und Weise deutlich gemacht. Ein ganzer Stamm in Israel war Mittlerstamm. In diesem Stamm gab es eine Familie. Aus dieser Familie kamen die Priester, die dann sonderlich Mittler waren. Und in dieser Familie war es immer einer, der dann der hohe Priester war. Und in dem Gotteshaus gab es zwei Räume und dazwischen einen Vorhang. Und jenseits dieses Vorhanges war alles dunkel, stockdunkel, finster. Dort hieß es, wohnte Gott. Allerdings hat er klar gemacht, dass er viel größer sei. Nicht einmal die Himmel wären groß genug, ihn zu fassen. Aber für die Israeliten sei das ein Bild von seiner Gegenwart. Dort würde er sich für sie aufhalten. Nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester da rein. Und wenn er reinging, durfte er nicht ohne Blut hineingehen. Das muss man sich das mal vorstellen. Am Versöhnungstag wird geopfert. Zwei Tiere kommen ran. Auf das eine werden Hände gelegt. Die Sünden des Volkes werden bekannt über diesem Tier. Und es wird in die Wüste entlassen. Es darf verschwinden. Das spricht davon, dass Gott die Sünden des Volkes Israel nicht mehr in Erinnerung rufen will. Sie dürfen weg. Dafür aber muss das andere Tier sterben. Die zwei Seiten gehören zusammen. Das eine Tier stirbt, damit es das geben kann, dass die Sünden verschwinden. Das eine Tier stirbt für das ganze Volk. Das Blut wird aufgefangen in einem Gefäß. Und dieses Blut wird in den Tempel getragen, zuerst in die Stiftshütte und später in den Tempel, und dann durch den Vorhang. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Israeliten stehen draußen und warten. Wird der Hohepriester wieder zurückkommen? Warum die Frage? Ist alles vorschriftsgemäß geschehen? Wenn der Hohepriester nicht mehr zurückkommt, dann hat Gott das Blut nicht angenommen. Und dann bleibt das Volk schuldig und ist es todesschuldig. Und jeder zittert gleichsam, wird er wieder zurückkommen. Er hat an seinem Kleid unten Schellen. Man kann ihn hören. Dazwischen getrocknetes Obst, ja, sodass, wenn die Schellen dagegen schlagen würden, man sie hören könnte. Ja. Und wenn er zurückkam, dann haben sie ihn schon gehört, bevor sie ihn gesehen haben. Und dann konnten sie sich schon beginnen zu freuen. Der Hohepriester lebt noch, das Blut ist angenommen. Der Mittler kam zurück. Das war das große Ereignis, einmal im Jahr. Dazwischen musste immer wieder geopfert werden, Tag für Tag. Aber dies war der Höhepunkt des Jahres gleichsam. Israel war erzogen worden, zu wissen, dass zwischen Gott und ihm es einen Mittler brauchte. Aber wir kennen das nicht mehr. Der Mensch heute, wenn er schon an einen Gott denkt und ihn annimmt, seine Existenz annimmt, maßt sich an, ihm eines Tages ohne große Probleme begegnen zu können. Er kommt vom Geschäft her. Und wenn die Zahlen schwarz sind und nicht rot, dann ist alles okay. Aber er weiß nicht, dass bei Gott das nicht so ist. Bei Gott geht es nicht um schwarze Zahlen. Bei Gott geht es darum, dass in der Zahl, in der Rubrik soll, überhaupt nichts drinsteht. Das wissen viele Leute gar nicht. Wir sind blind, wir Heiden. Wir sind desinformiert und wir sind nicht informiert. Wir haben kein richtiges Gottesbild von zu Hause aus. Wir haben falsche Vorstellungen von Gott. Wir sind stolz und hochmütig, maßen uns an, wir könnten ganz alleine, ohne Priester, vor Gott eines Tages erscheinen. Man hört die Nachrichten und es heißt, so und so viele sind gefallen. Und? Bleiben die Gedanken da stehen? Wo sind die jetzt? Wo sind die jetzt? Die leben nicht mehr. Wo sind sie jetzt? Die kommen nie mehr zurück. Die sind jetzt in der anderen Welt. Und was immer sie bis jetzt gedacht haben mögen, jetzt wissen sie, dass es anders ist. Zur Zeit, als der Marxismus in der Sowjetunion noch sehr hoch angeschrieben war und als das Regime noch sehr stark war und sich durchsetzen konnte bei den einfachen Leuten, da soll es einmal eine Diskussion gegeben haben. Und ein Christusgläubiger wurde wohl verhört und er bat um die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Dann hat er die Genehmigung bekommen und hat eine Frage gestellt. Immerhin war doch etwas Demokratie da und der einfache Mann durfte schon gehört werden. Und er stellte die Frage, worüber haben Lenin und Marx das erste Mal, ich glaube es war Lenin und Marx, oder was Marx und Engels, auf jeden Fall zwei der großen Männer, worüber haben sie gesprochen das erste Mal, als sie sich begegneten? Und niemand schien die Frage beantworten zu können. Die klügsten Leute im Saal wussten zu dieser Frage keine Antwort. Ich glaube, er hat die Antwort auch nicht gegeben. Aber die Antwort lautete, die durfte er gegeben haben, über Religion. Aber sie wussten nicht, warum er diese Antwort gab. Die Antwort, die er gab, geschah aufgrund seiner Kenntnisse, weil er wusste, wann der eine gestorben war und der andere geboren war. Und ihre Lebenszeit überlappte vielleicht nur einige kurze Jahre. Mit anderen Worten, als Marx starb, war der andere noch ein ganz kleiner. Und sie hätten sich, in dieser Welt haben sie sich nie begegnet, sind sie sich nie begegnet. Ihre Begegnung war in der nächsten Welt. Natürlich, da spricht man über Religion. Da ist alles Realität. Da weiß man, es ist anders, als ich mir das vorstellte. Wir brauchen einen Mittler, meine lieben Freunde. Auch wir Christen. Wenn Sie an Jesus glauben, müssen Sie wissen, Sie können nicht einfach so in die Gegenwart Gottes ohne Mittler. Wenn wir beten, ist es durch Jesus, dass wir dorthin kommen. Dann gibt es die anderen, die meinen, wir müssten einen sichtbaren Mittler haben, einen Priester, dem man beichtet und der dann einem die Sünden vergibt und so weiter. Das ist dann wieder ein großes Missverständnis. Denn seit Jesus gekommen ist, und der große hohe Priester ist, seitdem ist das Priestertum auf Erden zu Ende und es braucht keinen mehr, denn dieser genügt. Dieser hat nicht Blut von Kälbern oder Ochsen oder Vögel ins Allerheiligste genommen. Dieser hat sein eigenes Blut genommen, ist in den Himmel gegangen, wo Gott selbst ist, wo das eigentliche Heiligtum ist, sagt der Hebräerschreiber. Und dort ist er angenommen worden. Und eines Tages kommt er zurück. Aber inzwischen dürfen wir wissen, er ist angenommen worden. Man hat ihn seit seiner Auferstehung gesehen. Und das Blut ist angenommen. Die Auferstehung birgt heute dafür, nicht die sichtbare Rückkehr aus einem Heiligtum. Das wird die Bestätigung sein, wenn Jesus zurückkommt. Ende Kapitel 9. Aber inzwischen wissen wir haben einen auferstandenen hohen Priester. Und er lebt. Wir sehen ihn nicht, aber wir lieben ihn. Und wir brauchen keinen anderen. Und jetzt dürfen wir wirklich in die Gegenwart Gottes kommen. Und weil wir einen so großen hohen Priester haben, deshalb sollten wir ihm die Treue halten. Das ist die Argumentation des Hebräerbriefes. Die ersten vier Kapitel erwähnen diese Hohepriesterschaft auch schon, aber sie kommt erst mit Kapitel 5 so richtig zur Sprache. Die ersten vier Kapitel sprechen eher darüber, dass dieser Jesus, bevor er starb als Hohepriester, das heißt sein eigenes Leben als Opfer gab und nicht ein Tier, musste da sterben, sondern er war das richtige Opfer. Tiere genügen nicht als Opfer für Menschen. Ein Tier ist nicht so viel wert wie ein Mensch. Deshalb deckt ein Tier keinen Menschen. Es muss ein Mensch sein, der für einen Menschen stirbt. Aber dieser Mensch darf nicht auch noch ein Sünder sein, der selbst einen Stellvertreter haben müsste. Es muss ein Sündloser sein, der für ihn stirbt an seiner Stelle. Stellvertretung darf es schon geben. Man muss nicht selbst für seine eigene Schuld sterben. Wenn ein anderer bereit ist, für einen zu sterben, ist das bei Gott angenehm. Das gilt. Nur muss es jemand sein, der nicht selbst noch sterben müsste. Dann hilft das alles nichts. Und weil es auf der ganzen Welt keinen einzigen gegeben hat, der wirklich sündlos war, hat Gott selbst jemanden geschickt. Sich selbst. Gott selbst ist in die Gestalt eines Menschen gekommen und er hieß Jesus. Jesus heißt, Gott rettet. Er ist der Gott, der wirklich von diesen Sünden befreit. Aber bevor er starb, hat er eine ganze Menge über Gott gesagt. Und der Hebräerschreiber argumentiert, diese Auskunft, die Jesus uns gegeben hat, bevor er gestorben ist, diese Auskunft über Gott und über seine Mission, seine Sendung, warum er gekommen sei, dies ist die Krönung aller Gottes Offenbarung bis anhin. Die alttestamentlichen Propheten und so weiter, das war alles vorbereitend. Was Jesus gebracht hat an Offenbarung, das ist der Höhepunkt. Das ist die Heilsbotschaft selbst. Und deshalb ist sie so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, auf Jesus zu hören. Die ersten vier Kapitel argumentieren von daher, dass Jesus die wichtigste Offenbarung gebracht hat, weil bei ihm alle Offenbarung gekrönt ist. Ab Kapitel 5 haben wir dann Jesus als hohen Priester. Zuerst heißt es in Kapitel 5, dass Gott selbst es war, der ihn zum hohen Priester bestimmt hatte. Der Hebräerschreiber geht sehr sorgfältig vor, er argumentiert sehr fleißig. Denn diese Juden, die kannten ihre Bibel und er muss sie überzeugen, er will sie gründen im Vertrauen zu Jesus hin. Und er sagt, Jesus hat nicht selbst gewählt, hoher Priester zu werden. Er kam auch nicht vom Levi, er kam von Juda. Und Juda war kein hoher priesterlicher Stamm. Von Juda durfte keiner hoher Priester werden. Aber in diesem Fall handelt es sich um jemanden, der nicht nur von Juda kommt, sondern Gott selbst in der Gestalt eines Menschen aus dem Stamme Juda. Er war eine Kreuzung zwischen Gott und Mensch. Das ging. Das hatten übrigens auch die alttestamentlichen Schriften schon angedeutet, dass es so sein würde. Die aaronitische Priesterschaft war nicht für ewig, aber diese Priesterschaft, die neue, die war nach einer anderen Ordnung. Und auch das macht der Schreiber klar in Kapitel 7. mit Kapitel 8 beginnt er seine Aussagen wie folgt. Hauptgedanke über das, das hier gesagt wird. Doppelpunkt. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich setzte zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Einen Dienstleistenden. Das ist das Thema des Hebräerbriefes. Das griechische Wort, das am Anfang von Vers 1 hier steht, ist Kephale. Damit können Sie wahrscheinlich nicht viel anfangen. Das ist das Wort für Kopf. Mit Kapitel 8 beginnt der Kopf des Briefes. Das heißt, das Haupt, der Hauptgedanke. Dies ist die Hauptsache. Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 18 ist die Mitte dieses Briefes, der Höhepunkt. Was er bis jetzt gesagt hat, war vorbereitend. Was er danach sagt, soll vertiefend sein und in die Praxis führen. Ab Kapitel 10, Vers 19 haben wir praktische Aufforderungen aufgrund dieser Verse, dieser Ausführungen. In Kapitel 11 gibt er Beispiele von Menschen, die Gott die Treue hielten. Und ab Kapitel 12, in Kapitel 12 und 13 zeigt er, wie man in der Praxis des Alltags wirklich Gott die Treue halten kann, wie das aussieht am Montag bis zum Samstag. Das sind sehr praktische Hilfen. Aber in Kapitel 8, Vers 1 bis 10, Vers 18 haben wir die Substanz dessen, was er sagen will. Da geht es um Jesus als Hohenpriester in einem besseren Heiligtum, in einem besseren Raum als dem alttestamentlichen Tempel, mit besseren Verheißungen, mit besserem Blut, mit besserem Opfer. Und er sagt, dieses Opfer, das vermag uns Hoffnung zu geben. Kapitel 9 ist es, glaube ich. Das vermag uns wirklich Hoffnung zu geben. Dies ist die Hauptsache. Wir haben einen Priester. Jetzt ist es möglich, mit Gott in Verbindung zu kommen, ohne auf seine eigenen Leistungen Verlass zu nehmen. Wir müssen nicht auf unser eigenes mehr pochen. Ich habe auch nicht allzu viel. Auf was ich habe, kann ich schon gerade verzichten, weil nur eine Sünde bei Gott schon den Tod verlangt. So heilig ist Gott. Gott, sagt der Prophet Nahum, ist so heilig, dass er die Sünde nicht anschauen kann. Keine Sünde kann in seiner Gegenwart bestehen. Und kein Sünder, kein gesündigt Habender. Gott führt nicht immer die Todesstrafe durch. Deshalb blieb Israel und blieb die Menschheit am Leben. Sie starben nach einem... Jeder ist gestorben, das schon. Aber sie sind nicht sofort gestorben. Er hat Raum gegeben zum Vertrauen auf die Botschaft von einem kommenden Priester, der ein Opfer geben würde, das genügte. Und dies ist der Priester, von dem damals die Prophezeiung war. Wir haben einen solchen hohen Priester. Das Wort solches weist auf die Qualität dieses hohen Priesters hin. Was für einen hohen Priester brauchen wir? Wir brauchen einen hohen Priester, der bei Gott angenommen ist. Und was spricht davon? Steht in Ihrem Vers 1, wenn Sie die Bibel dabei haben, das kleine Wörtchen setzte. Das spricht davon. Dieser hohe Priester braucht nicht stehen zu bleiben in der Gegenwart Gottes. Er ist ebenbürtig mit Gott. Er ist Gott. Und der Vater sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn. Du kennst mein Wohl, du hast mein Wohlgefallen. Du hast meinen Willen getan. Du bist gegangen, ich habe dich geschickt. Du bist gegangen, du bist gestorben, du bist auferweckt worden, Du bist zurückgekommen, du darfst dich setzen. Es ist vollbracht. Und sie müssen nichts mehr zu tun. Nichts mehr tun. Das kleine Wörtchen setzte, heißt, Gott hat ihn angenommen. Solchen hohen Priester haben wir. Sie brauchen nichts mehr zu tun. Nichts. Ja, nichts. Ich weiß nicht, wie Sie nichts auffassen. Wenn Sie meinen, nichts zu denken oder nichts zu sagen, so meinte ich das nicht. Ich sprach von Leistung, das ist, was ich meinte. Aber Sie müssen schon etwas tun. Nämlich verzichten auf Leistung. Das braucht einen Willensakt. Das ist nicht so leicht. Denn jeder von uns, ich weiß, wie Sie sind. Denn Sie sind genauso wie ich und ich weiß, wie ich bin. Wir alle möchten uns selbst hervortun, uns projizieren. Und bei diesem hohen Priester müssen wir vollkommen verzichten. Wir müssen alle wie Versager kommen. Als Versager, nicht nur wie. Wir müssen zugeben, dass wir alle es verbrochen haben, dass wir bei Gott nur Schuld haben und dass wir nichts bringen können, das ihn wirklich befriedigen könnte. Nichts. Sie könnten beten bis dahin. Sie könnten versuchen, Opfer zu bringen. Ja, sie bringen kein Tieropfer heute mehr. Das machen irgendwo vielleicht noch versteckte Heiden in irgendeiner dritten Welt, in einem dritten Weltland. Ich höre, in Brasilien macht man das noch. Selbst Leute, die Christen heißen. Das ist eine sehr, sehr, sehr verworrene Religion dort. Aber man findet dort Opferstellen auf den Straßen. Da werden noch Opfer gebracht. So ein Huhn vielleicht und so verschiedenes. In Afrika gibt es vielleicht noch solche, obwohl dort weniger, viel weniger als vor einigen Jahren. Nein, die Opfer, die sie bringen wollen, ist vielleicht Treues. Und sie sagen, ja, ich habe dies getan und ich tue nicht das, was die anderen tun und so weiter. Das sind ihre Leistungen. Verzichten Sie darauf. Es ist schon alles getan, was Gott haben will. Es ist jemand, der hat sämtliche Forderungen Gottes erfüllt, und zwar an meiner Stadt. Und nicht nur das. Er hat meine Schuld, meinen Tod, auf sich genommen. Sie wissen, glaube ich, dass es zwei Gesetzbücher gibt. Es gibt das Gesetzbuch der Forderungen. Dies und das ist von Bürgern gefordert. Sie haben sich so und so verhalten und so weiter. Verhalten wir uns nicht so, ehren wir nicht das Leben eines anderen, ehren wir nicht seinen Privatbesitz, ehren wir ihn nicht im Verkehr und so weiter, ehren wir nicht sein Haus, üben nicht Haus, wie sagt man, Friedensbruch. Ja. Wenn wir diese Gebote verletzen, diese Gesetze verletzen, dann gibt es ein zweites Buch, das Strafgesetzbuch. Und Jesus hat beide Gesetzbücher Gottes erfüllt. Er hat an meiner Stelle alles getan, was Gott forderte. Und dann hat er noch die Schuld für meine Vergehungen auf sich genommen. Und dann ist er gestorben, aber wieder auferweckt worden. Weil er Gott war und konnte nicht im Grabe gehalten werden. Deshalb heißt der Hohepriester des Hebräerbriefes Sohn Gottes. Die zwei Begriffe können Sie nicht trennen. Nicht irgendjemand ist Hohepriester, der Sohn Gottes. Es ist der Sohn Gottes, der Hohepriester ist. Er ist nicht nur Sohn Gottes, er ist Hohepriester. Die zwei gehen Hand in Hand. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich setzte zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Dort wohnt er. Dort ist der Raum seines Dienstes. 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 Gott dient uns. Und das Wort, das hier im Grundtext gebraucht wird, ist, habe ich übersetzt, mit Dienstleistender. Es ist schwer, im Deutschen eine solche Vielfalt von Ausdrücken zu finden, die die Vielfalt des Griechischen übersetzen kann. Aber ich habe versucht, verschiedene Ausdrücke zu finden, damit man, wenn man das studiert, unterscheiden kann. Hoffentlich kann das mal eines Tages in Ihre Hand gelegt werden, sodass Sie anhand einer solchen Übersetzung wirklich studieren können. Wie war das denn wirklich im Grundtext? Das kleine Wörtchen, das ich mit Dienstleistender übersetzt habe, heißt im Griechischen oder wird in der griechischen oder römischen Kultur gebraucht, denn die Römer sprachen auch Griechisch, von einem Mann, der aus freien Stücken einen öffentlichen Dienst für die Regierung, für den Staat tut. Der wird nicht besoldet, wird nicht bezahlt dafür. Das tut er von sich aus. Es gibt solche Leute, die geben sich, die haben genügend Geld, die können sich selbst unterstützen und die tun solche Dienste für den Staat oder für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft. Es gibt andere Wörter für dienen. Es gibt einen Dienst, zum Beispiel von ein Wort für Dienst, das von den Priestern gebraucht wird. Und diesen Dienst nenne ich obliegender Dienst. Das heißt, sie hatten den zu tun, sie waren verpflichtet, ihn zu tun. Das war ein vorgeschriebener Dienst. Jeden Tag opfern. Auch am Sabbat, am Schabbat. Damit haben sie den Schabbat gebrochen, die Ruhe. Aber Jesus sagt, das durften sie und sie sind nicht gestorben dafür. Denn wer den Schabbat, die Schabbat-Ruhe gebrochen hat, der musste sterben. Das war Todesstrafe. So ernst wurde das genommen. Die Priester aber nicht. Sie mussten diesen Dienst tun und sie mussten ihn so und so tun. Das war obliegender Dienst. Aber dieses Wort, soviel ich weiß, wird nie von Jesus gebraucht. Er musste das nicht tun. Er hätte im Himmel bleiben können. Aber er kam aus freien Stücken, in aller Öffentlichkeit und ist öffentlich gestorben. Einen schändlichen Tod ist er gestorben. Ist auferstanden. Ist gesehen worden von Menschen und ist gen Himmel gefahren. Aus freien Stücken hat er sein Leben gegeben. Und somit dient er heute mir und uns allen, die wir ihn angenommen haben als unseren Stellvertreter. Einen Dienstleistenden haben wir. Das ist die Hauptsache des Hebräerbriefes. Morgen Abend will ich weiterfahren und uns zeigen, in welchem Raum dieser Hohepriester dient. Er dient in einem Raum, der besser ist, denn der alttestamentliche Tempel. Er kommt mit einem Blut, das besser ist, denn alttestamentliche Blutopfer. Er vertritt einen Bund, sagt der Schreiber, der besser ist, denn der alttestamentliche Bund. Es gibt einen neuen Bund, der alte ist alt geworden, ins Greisenalter gekommen, muss abgelöst werden. Er konnte nichts ändern. Der alte Bund konnte keinen Menschen verändern. Die Leute sind so geblieben, wie sie waren. Aber der neue Bund, sagt der Schreiber, der bringt eine Veränderung ins Leben. Jetzt kommt etwas Neues. Jetzt kommt etwas in das Herz eines Menschen, in das Leben eines Menschen hinein, das es nie vorher gegeben hat. Der Wille Gottes ist jetzt nicht mehr einer, der vor mir ist, und jetzt muss ich den tun, sonst sterbe ich. Nein, der Wille Gottes kommt in mich hinein durch seinen Geist und ich will seinen Willen tun. Das sind Christen. Sie lieben ihren Herrn. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in ihren Herzen. Das ist das Neue. Deshalb ist der Bund auch ewig. Er braucht nie mehr abgelöst zu werden. Sehr schöner Text, dieser Text 8,1 bis 10,18. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen, vielleicht nur bis Vers 3 in Vers 8, in Kapitel 8. Das macht mir nicht viel aus. Ich kam nicht nach Waldmössingen, um bis zu Kapitel 13 Ende mit Ihnen zu kommen. Ich kam nach Waldmössingen, um Ihnen Brot zu geben. Ich hoffe, dass Sie es gern aufnehmen und dass Sie erfrischt werden dadurch. Wenn es nicht Gottes Wort ist, dann wird es nicht sättigen. Da gehen Sie leer hinaus. Dann beten Sie für mich, dass der Herr mir Brot gibt, denn ich habe keins. Sie lachen, ich hatte Brot. Ich bin ein Bettler, der weiß, wo Brot ist. Das wissen Sie auch. Aber der Herr hat es nun so eingerichtet, dass wir einander dienen. Und beten Sie, dass der Herr uns in diesen Tagen wirklich zu essen gibt. Jetzt wollen wir beten. Unser Vater in dem Himmel, wir sehen dich nicht, wir fühlen dich nicht. Aber wir haben schon so oft erlebt, dass wenn wir zu dir beteten, du geantwortet hast. Wir haben auch erlebt, dass wenn wir nicht beteten, dass wir auch keine Antwort bekamen. Wir danken dir, Herr, dass wir bezeugen können, dass deine Zusagen stimmen, dass auf dich Verlass ist. Wir danken dir, Herr, dass wir Zeugnis ablegen können von der Wahrhaftigkeit deiner Offenbarung. Wir danken dir, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Wir danken dir, Herr, für die Gemeinschaft Gleichgesinnter. Wir danken dir, Herr, für das Wort Gottes, das uns zu einer Freude geworden ist. Wir danken dir, Herr, dass du in allen Prüfungen durchhilfst, immer wieder aufrichtest. Das erleben wir und wir danken dir dafür. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht bei dir getäuscht werden, obwohl wir nicht immer unseren Willen durch unsere Wünsche gestillt bekommen. Ich bitte dich, Herr, dass du die Traurigen unter uns aufrichten möchtest, die Geprüften stärken möchtest, die Zweifelnden zum Vertrauen bringst. Ich bitte dich, Herr, wo Menschen dich noch nicht kennen, sie dich suchen möchten, bevor es zu spät ist, dass sie dich finden möchten, bald. Wir danken dir, Herr, dass du gern gesucht wirst und dass du dich suchen finden lässt. Denn du bist ein suchender Hirte. Bewahre uns, Herr, auf dem Heimweg. Lass, Herr, unsere Gespräche, die noch folgen, vor dir wohlgefällig sein. Segne, Herr, unsere Kinder, unsere Lieben, unsere Familien. Herr, wir bitten dich, lass den Krieg, der dort wütet, bald zu Ende gehen. Lass, Herr, Menschen dich suchen und nicht selbst versuchen, alle Probleme zu lösen. Wir danken dir, Herr, dass das Volk, das dich wirklich sucht, auch geschützt wird. Wir bitten dich, Herr, lass Menschen unseren Tagen doch dich suchen. Bitte, Herr, bewahre uns, was immer auch kommen mag. Lass unsere Hoffnung, unser Auge auf dich gerichtet sein. Amen.